Etwas, was mir aufgefallen ist im Zusammenhang mit der Pandemie, die ja jetzt vorbei ist hoffentlich oder nicht so stark wiederkommt, etwas, was ich mir eigentlich gar nicht recht erklären konnte, ich nicht erwartet hätte, jetzt gerade hier in der Schweiz, nämlich den Riss, der da plötzlich sich auftat. Also Leute haben uns erzählt, der ging durch Familien hindurch, dass man sagte, das ist das Thema, das man einfach nicht ansprechen darf, sonst gibt es Streit. Oder eben, es hat tatsächlich Streit gegeben. Ich denke, vielleicht, ich kenne euch nicht, vielleicht habt ihr da auch Geschichten miterlebt. Und der Begriff, der in dem Zusammenhang immer wieder gebraucht wurde, ist das Wort Polarisierung. Und es scheint mir ein Wort, das sich nicht nur jetzt auf die Pandemie anwenden lässt. Und es ist ja ein treffender Begriff, wie bei einem Globus. Die Pole, die sind einfach so weit auseinander und letztlich auch nicht, die kann man auch nicht zusammenbringen. Und die Frage irgendwo mitten da drin, ja, es ist ja so, das ist ja mehr als Meinungsverschiedenheiten. Ich meine, das gibt's ja immer, dass man nicht alles gleich sieht und dann redet man miteinander und findet hoffentlich einen Konsens, man findet einen Weg. Aber da, bei der Polarisierung geht es ja in die Richtung, dass es zwei Pole sind, die sind unvereinbar. Da verhärten sich die Dinge und es gibt diese zwei großen Gegensätze. Und für mich war so immer diese Frage als Nachfolger Jesu, wie positionieren wir uns denn da? Wo sollen wir uns denn da jetzt, quasi wo möchte jetzt Jesus, dass wir sind, wo wir uns hinstellen? Auf welche Seite sollen wir uns stellen? Für was sollen wir uns einsetzen? Vielleicht für was sollen wir kämpfen? Und in dem Zusammenhang habe ich an diesem Punkt des Kämpfens darüber mir überlegt, was sagt die Bibel uns in Sachen, es gibt diesen Kampf, den kennen wir auch im Glauben, aber wo sollen wir uns da positionieren? Und es sind mir drei Stellen in den Sinn gekommen, die möchte ich jetzt kurz lesen. Jawohl, gut. Da ist einmal in 2. Korinther 10, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Also, es gibt einen Kampf, einen Glaubenskampf, aber der verläuft oder der funktioniert etwas anders, als wir das sonst vielleicht in dieser Welt mit Kämpfen, das mit Kämpfen verstehen. Oder die andere Stelle, die kennen sicher viele auch, das ist im Zusammenhang mit der Waffenrüstung, die Paulus beschreibt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Ich glaube, es ist gut, dieser Vers erinnert uns daran, es ist gut, sich in Erinnerung zu rufen, dass wir letztlich nicht gegen Menschen kämpfen. Dass es letztlich, wie immer der Gegner aussehen mag, die Situation, der Kampf ist nicht gegen Menschen. Und so bin ich auf den Vers gekommen, seit meiner Konfirmation mich begleitet. Das ist schon ziemlich lange her. Und das ist in 1. Timotheus 12. Da heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist, der du dich zum guten Bekenntnis bekannt hast vor vielen Zeugen. Auch da spricht Paulus vom Kampf, aber er sagt, es ist eben der Kampf des Glaubens und der erinnert uns daran, dass es irgendwie noch um eine andere Dimension geht. Der Glaube bringt noch etwas anderes mit ins Spiel. Trotzdem, wie sieht denn dieser Kampf aus? Auf welches, ja, noch einmal, für wen, für was kämpfen wir? Gegen wen oder was kämpfen wir? Und dem möchte ich noch etwas nachgeben. Vor allem auch, wenn der Riss quer durch Kirchen und Gemeinden geht. Wie gilt es da, sich zu positionieren? Und da habe ich etwas festgestellt, dass es durch die Bibel immer wieder diese Situationen gibt, wo wie eine neue Dimension aufgetan wird. Ich möchte dazu lesen aus Josua 5, 13 bis 15. Das ist der Moment, an dem Josua jetzt frisch den Jordan mit seinem Volk, den Jordan überschritten hat, und jetzt eigentlich am nächsten Tag ist der Kampf um Jericho. Und da hat er diese Begegnung mit einer geheimnisvollen Person. In der Nähe von Jericho sah Josua sich plötzlich einem Mann mit gezücktem Schwert gegenüber. Josua ging auf ihn zu und rief: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weder noch, antwortete der Fremde. Ich bin der Befehlshaber über das Heer Gottes und jetzt bin ich hier zur Stelle. Da warf sich Josua ehrfürchtig vor ihm zu Boden. Ich gehorche dir, Herr, sagte er. Was befiehlst du? Zieh deine Schuhe aus, antwortete der Befehlshaber über das Heer Gottes, denn du stehst auf heiligem Boden. Josua gehorchte. Es ist eine interessante Stelle, oder? Da der Kontext ist Kampf und Eroberung. Da hat Gott dieses Volk aus Ägypten geführt und ihm ein Land verheißen, zugesprochen. Und jetzt ist Josua in dieser Situation sehr angespannt, kann ich mir vorstellen. Jetzt geht es dann in den Kampf und es ist ein riesiges Thema. Es ist ein Feind, der eigentlich viel zu groß ist. Wir wissen, die meisten kennen von euch wahrscheinlich die Geschichte. Sie waren schon einmal fast so weit. Man hat Kundschafter geschickt, die haben das Land erkundet, kamen zurück und gesagt, ja, das Land ist schon gut, aber die Feinde, die Leute da sind viel zu stark, das schaffen wir nicht. Das Volk hat dann gesagt zu Mose, blasen wir die Übung ab. Und als Folge musste das Volk dann nochmals 40 Jahre eine Schlaufe machen, bis sie so weit waren. Und jetzt sind sie wieder da. Und jetzt stehen sie da. Und jetzt kommt diese Frage, oder da steht dieser Mann und logischerweise fragt Josua, auf welcher Seite bist du? Es scheint ja nur zwei Möglichkeiten zu geben. Entweder bist du für uns oder du bist gegen uns. Und diese geheimnisvolle Person sagt, weder noch. Es ist gut, sich das mal hineinsinken zu lassen. Dass diese Person, von der wir, glaube ich, sagen können, das war wohl der Sohn Gottes, bevor er Mensch wurde, das war Jesus, der hier Josua begegnet. Und Josua sagt, auf welcher Seite bist du? Und diese Person sagt, es ist nochmals etwas anderes als du. Er zeigt wie eine andere Dimension auf. Er zeigt wie eine andere Möglichkeit auf. Er sagt, zuerst einmal, komm du zu mir. Zieh deine Schuhe aus. Begegne mir an diesem heiligen Ort. Und dann kannst du zurück in deine Schuhe und in deine Situation als veränderter Mensch. Ich glaube, das ist es, was hier passiert. Es geht nicht darum, Jesus oder da diese Person auf die eine oder andere Seite zu nehmen, denn er ist der Herr und er ist es, der dafür sorgt, dass das Volk Gottes zu seinem Land kommt und das mit den Einwohnern geschieht, was da geschehen soll. Er ist der Herr. Nicht wir sind die bestimmen und versuchen, ihn auf unsere Seite zu ziehen, sondern er ist der Herr. Im Neuen Testament macht Jesus dasselbe ja dann und er spricht da vom Reich Gottes. Und er ist gekommen, um dieses Reich Gottes in diese Welt zu bringen, eine neue Dimension, eine neue Ebene in unsere Welt hineinzubringen. Und diese Dimension ermöglicht manchmal noch einen Weg oder ich glaube eigentlich immer noch einen anderen Weg als den wir sehen, wenn wir ihn nicht kennen oder er nicht im Spiel ist. Es geht um Gottes Absicht für sein Volk, für seine Schöpfung, für seine Welt und nicht um das, was wir wollen und ihn auf unsere Seite ziehen zu wollen. Der wichtigste Kampf, das ist so das, was eine meiner Erkenntnisse über viele Jahre unterwegs mit Jesus, der wichtigste Kampf spielt sich nicht irgendwo da draußen ab, wo wir einen Gegner ausmachen und sagen, den müssen wir bekämpfen. Der wichtigste Kampf spielt sich hier drinnen ab. Es ist der Kampf darum, immer wieder sich Jesus unterzuordnen, ihn Herr sein zu lassen in allen Situationen, ihm den Raum zu geben, dass er in uns und durch uns bewirken kann, was er will, und nicht darum, ihn auf unsere Seite zu ziehen. Wir könnten für vieles kämpfen, aber ich bin überzeugt, das Ringen beginnt immer wieder bei uns selber zuerst. Es geht darum, in ihm zu bleiben. Es geht darum, seinen Frieden in unserem Herz zu haben. Es geht darum, die Vorherrschaft in unserem Herzen immer wieder zu klären, dass er der Herr sein kann. Ich möchte zwei kurze Beispiele brauchen aus dem Leben von Jesus, der diese Reich-Gottes-Perspektive gelebt hat. Und dann einen besseren, ich habe es überschrieben, ja, die Predigt, der bessere Weg. Und dann einen Weg aufgezeigt hat, wo man gemeint hat, es gibt keinen Weg. Zwei Begebenheiten, da wird eine Frau vor Jesus geschleppt. Man hat sie, auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Und man sagt, Mose sagt, wir müssen diese Frau steinigen. Was sagst du? Und die Verkläger waren sicher, dass sie ihn jetzt in der Falle hatten. Was sollte Jesus jetzt sagen? Wenn er sagt, natürlich, man muss sie steinigen, dann hätte man sie erbarmungslos gesteinigt. Nach dem Gesetz war das durchaus richtig. Ich vermute, die Verkläger dachten, Jesus wird sagen, lass die Frau gehen. Und dann hätten sie sagen können, der heißt ja, dieses sündhafte Verhalten heißt ja gut. Ah, jetzt hatten sie ihn. Was würde jetzt Jesus tun? Was würde er jetzt machen? Wo bin ich jetzt? Oh, ich muss da nochmal zurück. Okay. Also, als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, also die waren immer noch da vor ihm, richtete er sich auf und sagte zu ihnen die berühmte Antwort, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Jesus schneidet hier quer durch diese Verlogenheit und diese Heuchelei, die jetzt da vor ihm einfach zur Schau gestellt wird. Und wir wissen, dass dann überführt von dem, was Jesus sagt, einer nach den anderen weggeht, überführt von eben genau ihrer eigenen Heuchelei. Und was mich so fasziniert, ist, dass Jesus es gelingt, in dieser Situation barmherzig zu sein und trotzdem nicht einfach Sünde gut zu heißen. Das ist ja dann die nächste Antwort. Oder das ist dann seine Antwort zu der Frau. Wo sind sie geblieben, fragt er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige jetzt aber nicht mehr. Ich finde das so faszinierend. Diese Weisheit von Jesus, diese Liebe, diese Gerechtigkeit. Er sagt nicht, ist ja egal, geh, mach weiter wie immer, sondern er sagt, ich verurteile dich auch nicht, ich vergebe dir. Aber geh jetzt und ändere dein Leben. Die andere Geschichte, auch sehr bekannt, ist diese religiösen Führer wieder, die zu Jesus kamen und wiederum versuchten, ihn in eine Ecke oder in eine Falle zu drängen. Sie sagten, ist es okay, den Römern Steuern zu zahlen? Und wieder dachten sie, jetzt haben wir ihn, weil wenn er sagt, ja, das ist okay, dann hätte er das Volk litt so sehr unter den Römern, das Volk litt so sehr unter diesen Steuern. Und einfach zu sagen, das ist okay, das wäre in dem Sinn schwierig gewesen, dass die Leute gegen ihn gewesen wären. Oder wenn er sagt, nein, natürlich, verweigert die Steuern, dann hätte er ein Problem gehabt mit der Besatzungsmacht. Und dann sagt Jesus wiederum, ich habe wieder den Eindruck, wiederum, es gibt entweder das oder das. Und was jetzt? Und dann sagt Jesus, gib mir mal so eine Münze, und wahrscheinlich ihr kennt diese Geschichte, und sagt, wessen Abbild ist auf dieser Münze? Und natürlich sagen die Leute, es ist der Kaiser. Und dann sagt Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Es ist wie noch ein anderer Weg. Er sagt, gebt oder ordnet euch der Autorität unter, sogar wenn das Rom ist, und tut, was jetzt verlangt wird. Aber da ist noch eine andere Dimension. Gebt Gott, was Gott gehört. Die Leute wussten natürlich, dass es eben in Genesis, in 1. Mose heißt, dass wir Menschen das Bild Gottes tragen. Wir alle haben dieses Abbild auf uns. Und jetzt sagt Jesus, dann gebt Gott, was ihm gehört, nämlich unser Leben und alles, was wir sind. Also um den besseren Weg, glaube ich, gilt es immer wieder zu kämpfen, aber es ist ein Kampf des Glaubens. Es hat diese Dimension des Unsichtbaren, das wir nicht erfassen, nicht sehen können. Es ist ein Ringen um Gottes Perspektive, auch ein Ringen um seine Kraft, dann den besseren Weg zu gehen. Direkt vor der Aufforderung zu dem Vers, den ich in den Mittelpunkt gestellt habe aus 1. Timotheus 6,12, da sagt Paulus, bemühe dich vielmehr mit aller Kraft darum, das Richtige zu tun, Gott zu dienen, ihm zu vertrauen und deine Mitmenschen von ganzem Herzen zu lieben. Begegne ihnen mit Geduld und Freundlichkeit. Es ist dieses Bemühen, das es braucht. Es ist dieser Kampf. Und ich denke, wenn wir selber in keinem Konflikt sind, können wir das lesen und sagen, kein Problem, ja, das machen wir, das sollten wir tun. Es geht immer so lang, bis wir dann in schwierigen Situationen sind oder mit schwierigen Menschen zu tun haben. Das gibt es manchmal. Ich möchte vor allem sagen, wenn es scheinbar nur das eine oder das andere gibt, zu glauben, dass es eine Dimension gibt, dass Jesus uns eine Möglichkeit gibt, noch auf einer anderen Ebene Weisheit zu haben, einen Weg zu finden, wo es scheinbar keinen gibt. Und es geht jetzt mehr um als einen guten Kompromiss zu finden. Wir Schweizer mögen das ja. Ich habe letztens mal mit jemandem gesagt, der hat gesagt, weißt du was, wir Schweizer finden Kompromisse gut. Wir finden, das ist ein Sieg, wenn wir einen Kompromiss finden. Aber er hat gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, Holländer sagen, ein Kompromiss, das ist eine Niederlage. Ich denke immer, wenn immer möglich, sollten wir einen Kompromiss finden. Aber manchmal gibt es keinen Kompromiss. Wir können das Wort Gottes nicht so verwässern, bis es einfach nichts mehr bedeutet. Also was ich meine, ist mehr als ein guter Kompromiss. Es ist ein Weg, den Gott uns aufzeigen kann. Wie Mose am Roten Meer, schien nicht mehr zu gehen, nichts mehr möglich. Gott hat einen Weg aufgetan. Und ich wünsche mir, dass wir als Menschen in der Nachfolge Leute sind, die immer wieder diesen Kampf kämpfen, Wege zu suchen, die vielleicht noch mal ganz anders sind. Und dabei ist mir noch wichtig, dass dass in dem Vers, wo es heißt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, es auch heißt, ergreife das ewige Leben. Ich kenne den Vers schon lange, ich habe das immer etwas interessant gefunden, weil Timotheus war ja jetzt nicht ein Kirchenferner, dem man auffordern sollte, Tim, Glaube an Jesus, ergreife das ewige Leben. Timotheus war schon seit, er war ein Mitarbeiter von Paulus. Und es scheint irgendwie komisch, ihm zu sagen, ergreife das ewige Leben, außer, so wie ich es jetzt verstehe, wenn das ewige Leben nicht so sehr ein Ausdruck für die Dauer ist, ewig, sondern für die Qualität. Ewiges Leben ist das Leben, das schon immer bei Gott war, mit Gott ist und immer mit Gott sein wird. Und dieses ewige Leben, das können wir immer wieder neu ergreifen und in unser Leben hineinnehmen. Es ist ein bisschen wie bei einem E-Bike, habe ich mir sagen lassen. Ich habe keines, kenne mich auch nicht so aus, aber ich habe im Internet nachgeschaut, da heißt es, sobald man in die Pedale tritt, unterstützt das E-Bike, der E-Bike-Motor die Tretleistung. Ist das so? Stimmt das? Sobald man in die Pedale tritt, unterstützt der E-Bike-Motor die Tretleistung. Ich finde es ein schönes Bild, weil jeder, der zu Jesus gehört, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du ihm nachfolgst, hast du das ewige Leben. So wie jedes E-Bike den E-Bike-Motor hat. Aber es ist manchmal, es ist so auch im christlichen Leben, wenn wir uns wieder entscheiden, das Richtige zu tun und uns auch bemühen, dann ist es, wie wir den E-Bike-Motor einschalten könnten. Wir ziehen das ewige Leben in unser Leben hinein. Und Leute, das braucht es in dieser Welt so dringend. Dass unsere Leben durchdrungen sind mit diesem Leben von Gott. Dass wir immer wieder das hineinnehmen, dass wir immer wieder seine Kraft mobilisieren. Ich finde es ein schönes Bild, weil das heißt, wir haben das ewige Leben. Aber dass dieses ewige Leben auch in unseren alltäglichen Situationen zum Durchbruch und zum Ausdruck kommt, dazu müssen wir es immer wieder ganz bewusst dazunehmen, es ergreifen, es mit hineinnehmen. Und jetzt kann es sein, dass du gedacht hast, ja, alles schön und gut, das klingt etwas theoretisch, hat mit meinem Leben nicht so viel zu tun, ich weiß es nicht. Ich möchte es noch in eine ganz praktische Situation hineinnehmen. Es gibt auch in unserem Leben so Pole, die so gegensätzlich sind. Und ich nehme ein Beispiel, ich glaube, es lässt sich auf vieles übertragen. Aber das ist Arroganz und Minderwertigkeitsgefühle oder Minderwertigkeit. Ich denke, das kann es in jedem Leben geben. Und manchmal sind sie gar nicht so weit auseinander. Da habe ich mich echt gut gefühlt, eigentlich besser als die anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann wieder das andere, ich bin am Boden zerstört, scheint alles in Brüche zu gehen. Diese beiden Dinge, sie sind Pole, die sich nicht vereinen lassen. Ich möchte dich fragen, hast du dich schon mal über deine eigene Arroganz geärgert und gedacht, da müsste ich besser werden? Ich sage euch, wenn man in Afrika ist, als Weißer, das passiert so schnell, dass wir sagen, oh, weil sie nicht die gleichen Möglichkeiten hatten für Ausbildung, weil sie nicht in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind, dann sieht man Dinge und man sagt, diese weiße Arroganz, ich habe mich schon oft über mich selber geärgert, das kommt so schnell. Aber die andere Seite kommt auch sehr schnell, dann sind wir am Boden zerstört. Letztes Jahr hat unsere Sprachhelferin nach all den Jahren des Sprachelernens zu mir gesagt, deine Sprache ist immer noch so furchtbar. Und meine Frau kann es besser, dann, kennt ihr das? Kennt ihr solche Situationen, dass diese beiden Gegensätze bestehen? Und ich glaube, Jesus möchte uns da einen anderen Weg geben. Einen Weg des gesunden Selbstbewusstseins. Er gibt uns einen Weg, wo wir den Kopf hoch vorwärts gehen können. Aber das ist kombiniert mit viel Selbstvergessenheit und mit echter Demut. Weil bei Arroganz und Minderwertigkeit, das ist ja eigentlich zweimal dasselbe Problem. Wir sind zu voll von uns selber. Einmal ist es einfach Stolz und das nächste Mal ist es verletzter Stolz. Und Jesus möchte uns ein Stück mehr frei machen, dass wir dass wir hoch erhobenen Hauptes gehen können und trotzdem nicht arrogant sind. Jesus hat das gelebt und er möchte uns dabei helfen. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte der Frau, die eben geträumt hat von einem Mann mit einer Glatze, der kommt. Diese Frau hat, als sie zum Glauben kam, wir haben sie getauft und wir haben es nicht an die große Glocke gehängt. Aber es hat nachher so starke Opposition gegeben, wohl aus der unsichtbaren Welt, aber ihre eigene Familie hat die Frau so geplagt. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Sie wurde verflucht, sie wurde verprügelt, ganz schwierige Sachen, die sie erlebt hat. Und da war einmal ein wütender Onkel, der sie wieder geschlagen hat und gesagt hat, ich will, dass du zurückkommst auf den Weg des Islam. Und als sie sich weigerte, sagte er zu ihr, was hast du denn gefunden auf diesem Weg, dass du bei uns nicht kanntest? Und jetzt hat die Frau nicht gesagt, ja, weißt du, das Christentum ist besser als der Islam, die beiden Pole. Das hat sie nicht so gesagt. Sie hat gesagt, jetzt muss ich, das bewegt mich immer noch so sehr. Sie hat gesagt, ihr könnt es lesen. Bei Jesus habe ich Liebe, Erbarmen und Vergebung gefunden. Das habe ich vorher so nicht gekannt. Wir haben ihr das nicht gesagt. Wir haben, weder meine Frau noch ich haben ihr diese Worte so gesagt. Das war der Heilige Geist, der ihr das eingeflüstert hat. Sie hat gesagt, ihr Onkel war einfach baff. Er hat sich umgedreht und ist weggegangen. Ich wünsche mir das, dass da, wo wir sind, da, wo es vielleicht eben nur noch entweder oder gibt, wir die Weisheit haben und die Kraft haben, einen anderen Weg aufzuzeigen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist und uns die Möglichkeit, den Zugang zu deinem Reich aufgetan hast, dass du am Kreuz die Voraussetzungen geschaffen hast, dass du in deiner Auferstehung die Möglichkeit geschaffen hast, dass unsere Leben anders werden können, dass unsere Leben etwas von diesem Ewigkeitsleben reflektieren können. Und ich glaube, wir sind es dieser Welt schuldig, dass wir solche Leute sind, die noch einen anderen Weg kennen. Wenn es nur noch entweder oder gibt, gib uns die Weisheit, gib uns die Kraft, dir nachzufolgen. Du weist uns den Weg. Wir preisen dich.